Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wenn es um Missbrauch in den Kirchen geht, dann hat man meist sexualisierte Gewalt vor Augen. Aber es gibt auch Missbrauch, der nicht aufs Körperliche zielt, sondern der am Glauben ansetzt. Spiritueller Missbrauch. Und darüber habe ich vor dieser Sendung gesprochen mit Ute Leimgruber. Ute Leimgruber ist katholische Theologin und Professorin für Pastoraltheologie an der Universität Regensburg. Und sie forscht zu den Dimensionen von Missbrauch, die leicht aus dem Blick geraten. Missbrauch an erwachsenen Frauen zum Beispiel und eben spiritueller Missbrauch. Was genau ist, das wollte ich als erstes von ihr wissen.
Spiritueller Missbrauch ist in einer Kurzformel die Verletzung des spirituellen Selbstbestimmungsrechts einer Person. Das heißt, Menschen haben das Recht auf eine freie spirituelle Selbstbestimmung, auf freie Gewissensentscheidung, auf freie Sinn- und Lebensgestaltung. Und dieses Recht wird beim spirituellen Missbrauch verletzt.
Was fällt denn darunter? Wo wird Spiritualität, also wo wird der individuell gelebte Glaube missbräuchlich?
Das kann zum Beispiel schon dann sein, wenn man sich die geistliche Begleitung oder den Beichtvater nicht frei wählen darf. Das ist ein kirchenrechtlich verbrieftes Recht, dass man sich den Beichtvater frei wählen darf. Wenn diese freie Wählbarkeit nicht gegeben ist, dann ist das eine Einschränkung dieses Rechts auf freie spirituelle Selbstbestimmung und dann fällt es unter spirituellen Missbrauch. Es kann aber auch sein, wenn Menschen in seelsorglichen Beziehungen eingeschüchtert werden, unter Druck gesetzt werden, wenn sie moralisch entwertet werden und wenn das dann religiös begründet wird. Und dann wird da ein Eingriff in ganz konkrete Lebensvollzüge gemacht. Also wenn zum Beispiel bestimmte Schlafzeiten als Wille Gottes angesehen werden oder vorgegeben werden. Spiritueller Missbrauch kommt oft vor in Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Also in der Kirche beobachten wir sexuellen Missbrauch vor allem an erwachsenen Personen eigentlich nie, ohne dass es in Kombination mit spirituellem Missbrauch geschieht. Spiritueller Missbrauch ist dann in der Phase der Anbahnung, also der sogenannten Grooming-Phase, in der Durchführung und dann später in der Legitimation des Ganzen. Wenn also immer wieder gesagt wird, das ist der Wille Gottes, der hier geschieht in diesem sexuellen Missbrauch. Alles das fällt unter spirituellen Missbrauch.
Wie sich spiritueller Missbrauch anfühlt, was Betroffene erleben, das haben sie in dem Buch Selbstverlust und Gottentfremdung gesammelt. Und das ist wirklich schwer zu lesen teilweise. Also Frauen, die erzählen, wie zum Beispiel durch exzessive Beichte ihr Selbstvertrauen völlig untergraben wird oder die beten und fasten, bis sie körperlich einfach nicht mehr können. Was macht das so schwer, sich solchen Formen von spirituellem Missbrauch zu entziehen?
Zunächst einmal ist es mir wichtig zu sagen, und da sollte man wirklich auch in der gesamten Missbrauchsdebatte großen Wert drauf legen, die Betroffenen, die Opfer, tragen keine Verantwortung, die tragen keine Schuld und noch nicht mal eine Teilschuld. Also wenn man sagt, na warum seid ihr nicht gegangen, dann wird ja so ein Teilverantwortung auf die Personen gelegt, na ihr hättet ja was machen können und wenn ihr geblieben seid, dann habt ihr auch zumindest eine Teilschuld. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass man sagt, nein, die Betroffenen, die Opfer haben keine Verantwortung, haben keine Schuld. Wir kennen das zum Beispiel auch aus der Sektenforschung, dass Menschen in ganz vielfacher Art und Weise abhängig gemacht worden sind. Also da gibt es eine spirituelle Abhängigkeit. Also ich kenne einen Fall, der ist jetzt nicht in Selbstverlust und Gottentfremdung. Das ist ein männlicher Betroffener. Über Jahrzehnte hinweg ist dem Angst gemacht worden, dass er, wenn er bei falschem ethischem Verhalten in die Hölle kommt, ganz konkret. Und der hat sich von dieser Gruppe heute schon weit distanziert, aber er kriegt's nicht aus dem Kopf raus. Das ist, im Buch steht's ja auch, das ist wie, als hätte man dich geimpft, als wäre man sein Leben lang damit immunisiert gegen rationales Denken. Der glaubt bis heute, was, wenn das nicht doch stimmt mit der Hölle? Dieser Gedanke, was, wenn es doch richtig ist, was ich da eben an Manipulationen erfahren habe. Dann sehen wir emotionale Abhängigkeiten, schwere psychische Abhängigkeiten. Wir sehen soziale Abhängigkeiten. Es ist ein Merkmal von spirituellem Missbrauch, dass Menschen sozial isoliert werden, dass sie von ihren Freunden, Freundinnen, von ihrer Familie isoliert werden und dann nur noch in den Missbrauchsbeziehungen sich aufhalten. Das heißt, es ist unglaublich schwer aus diesen Beziehungen, die einen ja dann auch halten und die Kraft und Stütze geben, weil man sonst nichts anderes mehr hat, beziehungsweise man glaubt es ja, solange man oft in diesen Bezügen auch ist. Also man ist sozial abhängig. Und nicht zuletzt besteht eine ganz hohe finanzielle Abhängigkeit. In dem Buch sind ja viele Fälle auch von Ordensfrauen. Die können nicht einfach den Orden verlassen, weil die stehen auf der Straße. Die haben nichts. Also es gibt, ich kenne Fälle, da sind Frauen aus Ordensgemeinschaften rausgegangen, die hatten wirklich nicht mehr als einen kleinen Koffer. Die haben kein eigenes Geld, die haben natürlich kein Konto, keine Wohnung, keine Waschmaschine, die haben nichts. Geschweige denn eine Altersversorgung.
Ich glaube, da kommt natürlich noch so ein ganz glaubensspezifisches Problem auch noch dazu. Denn Glauben an sich ist ja auch keine demokratische Angelegenheit, in der Fragen untergleichen behandelt und abgestimmt werden. Und das macht den Kampf gegen spirituellen Missbrauch ja auch noch mal kompliziert. Also wo hört die freiwillige Unterordnung unter den Willen eines dem Menschen unendlich überlegenen Gott auf und wo fängt der spirituelle Missbrauch an?
Dass eben mit dem Willen Gottes operiert wird, ist ja zum Teil schon ein Merkmal von spirituellem Missbrauch. Also viele Täter sprechen im Namen Gottes und behaupten, den Willen Gottes zu kennen oder maskieren den eigenen Willen als Willen Gottes. Also wenn eben gesagt wird, ich weiß, es ist der Wille Gottes, dass du in diesen Orden eintrittst. Oder es ist der Wille Gottes, dass du aus diesem Orden austrittst. Beide Fälle liegen uns in der Forschung vor. Das heißt, den Opfern wird ein Wille Gottes verkauft und Gott gegenüber wollen sie natürlich gehorsam sein. Aber es ist ja gar nicht der Wille Gottes, sondern es ist ja der Wille des Täters, der den Willen Gottes vorspielt. Also das ist ja schon so eine Pointe, so ein Turn in diesen Missbrauchsstrukturen. Problematisch ist es auch immer, wenn es zu einem blinden, zu einem bedingungslosen, kritiklosen oder unhinterfragten Gehorsam kommt oder wenn der verlangt wird. Die katholische Lehre sagt, dass das Gewissen der verborgenste Kern und Heiligtum des Menschen ist. Also im Gewissen ist der Mensch allein mit Gott. Und wenn also im spirituellen Missbrauch jemand in das Gewissen eingreift und eben zum Beispiel sagt, das ist der Wille Gottes, oder wenn so die Gewissensentscheidungen manipuliert werden, dann greift die Person quasi direkt in diese innerste Mitte der Gottesbeziehung eines Menschen ein. Und da haben Menschen nicht einzugreifen hinein. Also das nennt man auch eben Missbrauch des Gewissens. Und da sieht man schon, dass eben der Glaube an Gott auch durch diesen Missbrauch zutiefst gestört und auch zerstört werden kann. Und damit auch die Menschen selbst, die Persönlichkeit der Menschen zerstört werden kann. Und das kann also bis hin zur Suizidalität dann führen.
Die katholischen Bischöfe haben, das geben Sie auch offen zu, das Thema erst auf Druck von Betroffenen aufgegriffen. Also zum Beispiel bei der letzten Vollversammlung im September eine Handreichung zum Thema und zum Umgang mit spirituellem Missbrauch herausgegeben. Sind Sie zufrieden damit, wie das jetzt geschehen ist?
Ich bin damit zufrieden, dass das Problem auf dem Tisch ist. Also das ist wirklich ein Fortschritt, dass das Problem sowohl sexueller Missbrauch als auch spiritueller Missbrauch und eben auch von Erwachsenen jetzt auf dem Tisch ist. Ich finde es gut, dass in dieser Hilfe umfassend beschrieben wird, was passieren kann, dass Gefährdungen benannt werden, dass auch Präventions- und Interventionsmaßnahmen aufgeführt werden. Es werden ja Anlaufstellen gefordert. Was ich sehr gut finde, ist die Betroffenenperspektive. Natürlich geht das Papier nicht so weit, wie man sich's wünschen würde. Also es braucht eine höhere Rechtsverbindlichkeit. Es braucht nicht nur Sollstadien, zum Beispiel es sollen Fortbildungen sein oder Optionen, sondern das muss wirklich klar umgesetzt werden. Wir brauchen ganz klare Schutzmechanismen. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieses Schreiben der Bischöfe zu einer höheren Awareness kommt, dass also endlich klar wird, auf breiter Ebene, diese Rechte spiritueller Selbstbestimmung gibt es und die müssen anerkannt werden. Dass auch endlich realisiert wird, dass Spiritualität eben nicht so naiv, ganz wunderbar, alles gut, sondern Spiritualität kann zu einer Waffe werden. Und dafür braucht es verbindliche Qualitätsstandards in der Seelsorge, in der geistlichen Begleitung. Es braucht verbindliches Umgehen mit den Machtpositionen, in denen sich eben geistliche Begleitungen, in denen sich Priester befinden. Und es braucht ganz dringend ein wirklich gutes Risikomanagement und eine entsprechende Personalführung in den Bistümern. Und man muss dann zum Beispiel auch klar wirklich die Schritte gehen, die das Papier ja auch nennt, bestimmte Priester nicht mehr einzusetzen, bestimmten Priestern, die eben auffällig geworden sind, die Beichterlaubnis zu entziehen. Man muss sich genau überlegen, welche geistlichen Gemeinschaften fördert man. Das Problem ist, dass man zu wenig Priester hat in den meisten Diözesen. Und wenn dann eben geistliche Gemeinschaften eine Menge Priester haben, dann werden die eingesetzt. Und setzt man die zum Beispiel nicht ein, weil man weiß, hier ist eine hohe Gefahr, da sind wir beim Risikomanagement von spirituellem Missbrauch oder es sind sogar schon Fälle von Missbrauch vorgekommen. Also welche Prioritäten werden wirklich gesetzt?
Spiritualität kann zur Waffe werden, das sagt die katholische Theologieprofessorin Ute Leimgruber. Ich nenne nochmal den Titel des Sammelbandes mit den Geschichten von Betroffenen. Selbstverlust und Gottentfremdung, spiritueller Missbrauch an Frauen in der katholischen Kirche. Ute Leimgruber hat den zusammen herausgebracht mit Barbara Haselbeck, Regina Nagel und Philippa Rath. Erschienen ist das Buch bei Patmos, 304 Seiten, kosten 25 Euro. Und Anfang nächsten Jahres folgt noch ein ergänzender Band mit wissenschaftlichen Texten zu spirituellem Missbrauch.